So, die Männer, die wissen das, in den letzten Jahren haben wir das ja immer getrennt gemacht. Männer haben sich getroffen, Frauen haben sich getroffen. Und ich hatte das Vorrecht, bei den Männern dieses Thema, oder sagen wir mal, ein paar Schwerpunkte aus diesem großen Thema Mann, Frau, Beziehung, Freundschaft, alleine sein, zusammen sein, zu behandeln. Und ich fange mal gerne mit einer Frage an. Und dann könnt ihr jetzt einfach, wie ihr gerade lustig seid, darauf antworten. Und zwar meine Frage an euch ist, was ist euer Wunsch, was ist euer Plan, was ist euer Lebensziel, was ist euer Wunsch fürs Leben? Wo wollt ihr gerne mal hin? Außer in den Himmel später. Was wollt ihr mal werden? Wie stellt ihr euch euer Leben vor? Sehr klar. Haus, Auto, Frau, Kinder, drei Kinder. Okay, sehr konkret, sehr gut. Die anderen.
Garten mit Gemüse.
Garten mit Gemüse, okay. Gut. Ich schließe daraus, Benchik ist noch zu haben. Okay. Ja, was ist euer Lebenstraum? Was wollt ihr mal werden? Ihr guckt mich an, als ob das eine total schlimme Frage ist. Habt ihr noch nie über euer Leben nachgedacht, was ihr euch mal erträumt?
Doch, was
Darius? Das ist eine Fangfrage. Das ist keine Fangfrage, nein. Ihr habt alle keinen Traum in eurem Leben, hier mal gerne.
Ich habe keinen Traum.
Julia? Richterin werden. Wow. Und was haben? Und Familie haben. Nee? Sonst alle ohne Visionen leben. Also es ist nicht schlecht, irgendwie einen Plan oder einen Wunsch im Leben zu haben und nicht einfach so dahin zu leben. Ne?
Also hier kommt noch etwas Seriöses. Ich möchte in einer Lebensgemeinschaft leben, einer christlichen Lebensgemeinschaft.
Ah, cool. Fabian?
Vielleicht nur mal gute Freunde, und, also auf jeden Fall gute Gemeinde und Freunde.
Gute Gemeinde, gute Freunde, sagt der schon verheiratet ist. Okay, sehr gut.
Ja, Frau.
Okay. Und pass mal, ich mach's mal ein bisschen einfacher, ein bisschen schneller. Wer wünscht sich denn alles nicht, einmal verheiratet zu sein oder irgendwie in einer netten, in der Familie, eine Familie zu haben? Okay. Interessant, also. Es ist ja doch meistens so, dass man sich für sein Leben wünscht, irgendwann einen Ehemann, eine Ehefrau zu haben und Kinder zu haben und eine Familie zu gründen und alles, was dazugehört. Na klar, Garten und Gemüse und ein Haus an den Garten dran und ein Auto und eine Arbeit. Ja, das ist dann noch alles ringsherum, aber der Wunsch ist doch oft, nicht ins Kloster zu gehen, sondern Familie zu haben. Und ich muss euch gestehen, manche wissen das, das ist auch mein Wunsch für euch. Ja? Also, das ist für mich was total Schönes und eine Gebetserhörung, wenn durch diese Freizeiten, durch diese Gemeinschaft, die wir haben, dass dadurch Freundschaften entstehen, dass ihr euch kennenlernt und dass dadurch irgendwann engere, tiefere Freundschaften entstehen und dass dadurch dann sogar irgendwann Pärchen und Verlobungspärchen und Ehepaare entstehen, ja? Jedes Mal, wenn jemand heiratet aus diesem Kreis, dann sage ich mir, danke, Herr, für deine Gnade, weil, was gibt es Schöneres, als wenn zwei Christen zusammenkommen und eine christliche Ehe gründen und Kinder haben und Kinder großziehen. Also das ist mein Wunsch für euch. Und solche Freizeiten, klar, das ist die optimale Situation, um sich gegenseitig kennenzulernen. Und wenn wir jetzt so an Ehe denken, was stellt ihr euch denn unter einer Ehe vor? Was ist denn die Ehe? Ehe ist ja nicht nur einfach so eine Zweckgemeinschaft. Was denkt ihr, was ist die Ehe? Es sind drei Punkte, wo man das so grundsätzlich beschreiben könnte. Jetzt dürfen auch die Ehepaare antworten, die müssen es ja wissen. Auch die Theologen müssen es auch wissen. Ja, was ist eine Ehe? Wenn ihr alle verheiratet sein wollt, wenn ihr von Familie dran, dann müsst ihr auch wissen, was das eigentlich ist.
Ein Bund zwischen Mann und Frau.
Ein Bund zwischen Mann und Frau, sehr gut, ja. Und was zeigt dieser Bund? Nicht was zeugt, sondern was zeigt dieser Bund.
Es ist ein Hinweis auf das Verhältnis zwischen Christus und der Gemeinde.
Genau, also wenn ihr euch mal aufschreiben wollt, was ist die Ehe, dann könnt ihr euch als Punkt 1 aufschreiben. Die Ehe ist ein Bild für die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde. Das ist total genial, dass eine christliche Ehe sowas in der Welt widerspiegeln darf. Ja, diese Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde. Diese Liebesbeziehung zwischen Jesus und der Gemeinde, wie sich Jesus für die Gemeinde aufopfert, alles für sie gegeben hat, für sie in den Tod gegangen ist, und wie die Gemeinde Jesus dafür liebt und dankbar ist und ihm folgt, wohin er sie auch führt. Die Ehe ist ein Bild für die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde. Okay, wofür dient die Ehe noch? Das war das, was hier gerade kam. Kinder. Ja? Seid fruchtbar, mehret euch, das erste Gebot in der Bibel. Es ist auch gut, wenn man zeitig damit anfängt. Ja, nicht zu zeitig, aber man sollte auch nicht zu lange wachsen. Das ist durchaus so, dass die Bibel dass die Ehe darauf angelegt ist, Kinder zu bekommen und großzuziehen, wie es ein bekannter Theologe aus Gießen mal formuliert hat. Also Punkt 2, Fortpflanzung, ja, dafür ist die Ehe da. Und jetzt noch ein dritter wichtiger Punkt.
Liebe,
genau, ganz konkret sogar, körperliche Liebe, Sexualität, ja. Die Ehe ist der Rahmen für Sexualität, für körperliche Intimität. Körperliche Intimität, weil, das werde ich vielleicht später noch erklären, Sexualität, die beginnt schon viel früher, als viele von euch das vielleicht denken. Also dafür ist die Ehe da und das sind wunderbare Sachen. Aber, Jungs, wenn ihr mir zuhört, so lange wie ich rede, wäre ich euch dankbar. Ich stelle euch dann Fragen, dann könnt ihr mir wieder antworten. Ja? Prima. Aber nicht nur zuhören, sondern auch ruhig sein. Ich weiß, dass du zwei Sachen auf einmal kannst, deshalb sage ich dir, ich mache jetzt noch eine. Hör mir zu. Gut, das ist die Ehe und die meisten von euch sind aber momentan eben nicht verheiratet, sondern ihr seid Singles. Ihr seid ledig, wer sich den deutschen Begriff hinschreiben will. Und man fragt sich ja, wofür ist eigentlich die Singlezeit da? Ja, die Bibel gibt uns sehr viel Informationen über die Ehe, wofür die Ehe da ist, was wir in der Ehe alles tun können. Nun gibt uns die Bibel auch Informationen darüber, was wir als Singles tun können. Wofür die Zeit überhaupt da ist. Ich habe euch gesagt, ihr sollt 1. Korinther 7 aufschlagen. Und da steht Folgendes drin. 1. Korinther 7, Vers 1. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, also Paulus geht jetzt auf Fragen der Korinther ein, und die hatten unheimlich viele Fragen zum Thema Ehe, Beziehung, Sexualität, Single sein. Also was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Und dann führt er das noch weiter aus, er sagt, ja, es ist gar nicht so schlecht, allein zu sein. Und er sagt dann später sogar, es ist sogar besser, alleine zu sein. Also, wenn er ein Kapitel in der Bibel sucht, was auf die Single Zeit, auf das Single-Dasein eingeht, dann ist es das 7. Kapitel im 1. Korintherbrief. Da wird sehr viel Wichtiges dazu gesagt. Wir wollen uns ein paar Sachen anschauen. Und um das Kapitel richtig zu verstehen, um zu verstehen, warum Paulus sagt, es ist sehr gut für dich, alleine zu sein. Sei es für eine Zeit in deinem Leben, für eine bestimmte Zeit, sei es vielleicht für manch einen sogar die ganze Zeit, ist es wichtig, den Hintergrund zu wissen, warum Paulus das extra betonen muss, warum Paulus das schreibt. In alttestamentlicher Zeit war es so, dass es den Stand eines Ledigen eigentlich überhaupt gar nicht richtig gab. Also ledig war man nur, wenn man irgendwie ausgestoßen war, wenn man ein Eunuch war oder sonst irgendwas. Und normalerweise war man natürlich verheiratet. Gottfried?
Was ist ein Eunuch?
Ein Eunuch ist einer, der kastriert ist. Ne? Da gab es noch andere Möglichkeiten. Also normaler Stand war der Ehestand. Und wenn man nicht verheiratet war, dann war das irgendwie komisch. Und jetzt ist die Frage, ja, wie ist das eigentlich jetzt im Neuen Testament? Und da sagt Paulus ganz deutlich, wisst ihr was, Single zu sein ist nichts Komisches, ist nichts Schlechtes. Nein, Single sein ist sogar noch etwas Besseres, als verheiratet zu sein. Insgesamt sagt er in diesem Kapitel, es ist nicht schlecht, wenn du verheiratet bist, das ist auch gut für dich, aber es ist auch nicht schlecht, wenn du Single bist, das ist sogar noch besser für dich. Und insgesamt können wir dann sagen, die Zeit, die du in deinem Leben als Single hast, das ist eine ganz besondere Zeit in deinem Leben. Also oftmals wird es vielleicht anders kommuniziert, nämlich genau gegenteilig. Ja, in den Gemeinden oder in manchen Gemeinden wird gesagt, ja, du bist ein Kind. Und dann kommst du irgendwann in die Pubertät und nach der Pubertät beginnt dann die Zeit, wo du warten musst und irgendwann geht dein Leben weiter, wenn du verheiratet bist. Ja, man hat so eine Wartementalität. Man weiß, okay, ich will mal verheiratet sein, ich will mal eine Familie haben und jetzt muss ich irgendwie die Zeit bis dahin überbrücken. Die Welt sagt natürlich auch nicht, dass du sofort heiraten sollst, dass die Ehe das Ziel ist. Die Welt sagt dir natürlich, du bist frei, mach was du willst, hab verschiedene Beziehungen, lern verschiedene Leute kennen, probier dich ein bisschen aus, damit du dann irgendwann wirklich weißt, was du willst. Das ist natürlich dann noch schlechter. Aber trotzdem auch in der Gemeinde wird gesagt, okay, seht zu, dass ihr heiratet, dass ihr Geld verdient und dass ihr Kinder kriegt. Und wenn jemand 20 ist und dann 22 und dann vielleicht sogar schon 25, 26 und immer noch nicht verheiratet ist oder schon mal wenigstens verlobt ist, dann guckt man langsam und sagt sich, na, ob das noch was wird. Ob die oder der noch jemand findet. Ja, und ab 30 ist es eigentlich zu spät. Die werden dann abgeschoben, Schublade auf, ja, alte Jungfer oder sowas. Ich weiß nicht, gibt es einen Begriff für Männer. Der ewige Junggeselle. Und das war's. Also so ist oft die Denkweise von der Single-Zeit. Und wenn wir mal in die Bibel schauen, dann ist es eigentlich genau umgedreht. Paulus sagt, nein, wisst ihr was? Die Zeit, wo ihr alleine seid, das ist ein ganz besonderes Gnadengeschenk an euch. Eine Zeit, die ihr, in der ihr wachsen könnt, und zwar geistig wachsen könnt. Eine Zeit, die eine Zeit ist, wo ihr euch für euer Leben danach vorbereiten könnt. Und deshalb habe ich oben drüber geschrieben, Singlezeit, Punkt, Punkt, Punkt. Und was ist die Antwort? Ja, Singlezeit ist keine Wartezeit, sondern Singlezeit ist eine Gnadenzeit. Man könnte auch sagen, Singlezeit ist eine Wachstumszeit. Und warum ist das eine Gnadenzeit? Das möchte ich euch jetzt an zwei Stellen und zwei Punkten hier im 7. Kapitel deutlich machen. Ich lese nochmal ab Vers 1, Kapitel 7, ab Vers 1. Was aber das betrifft, wovon ich mir geschrieben habe, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann, gleicherweise verfügt auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Also Paulus redet hier ganz deutlich über Sexualität, über Geschlechtsverkehr. Und natürlich sagt er, das gehört in die Ehe. Das werde ich euch dann noch deutlich machen, wie das hier gemeint ist. Das sage ich aber aus Nachsicht und nicht als Befehl. Also heiraten ist kein Zwang. Ja? Es ist nicht mehr so, dass ihr unbedingt verheiratet sein müsst. Ledig sein, dieser Stand des Singles ist ein guter Stand. Denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich. Paulus wünscht sich, alle hätten diesen besonderen Segen, den man als Single haben kann. Aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Dieser Vers, den könnt ihr euch einrahmen. Jeden begab Gott für die Stelle, für den Stand, in den er ihn gestellt hat. Ja, jeder hat seine Gnadengabe von Gott bekommen. Der eine, der hat die Gnadengabe, vielleicht sein ganzes Leben lang alleine zu bleiben und dem Herrn zu dienen, vielleicht in der Mission, der andere aber nicht. Der heiratet dann eben. Aber ich denke, dieser Vers, den kann man auch anwenden auf die Zeit, in der man eben alleine ist. Und bei den meisten ist es eben so, dass es die Zeit zwischen, ich sag mal, 13, 14, wenn man eben aus dem Kindheitsalter raus ist, bis zu dem Punkt, wo man heiratet, 20. Das ist eine Zeit, die Gott euch schenkt, das ist eure Single-Zeit, und das ist eine Zeit, in der Gott euch besonders begabt. Er gibt euch eine Gnadengabe für diese Zeit. Also ihr könnt nicht sagen, ich kann nicht alleine sein. Ich hatte im Kindergarten schon einen Freund, in der ersten Klasse sowieso, in der zweiten hatte ich 3, in der vierten 4 und so weiter. Und jetzt bin ich jugendlich und jetzt brauche ich natürlich auch einen Freund oder eine Freundin. Ich kann nicht alleine sein. Nein, Gott gibt dir eine Gnadengabe, Gott gibt dir eine besondere Kraft, diese Zeit so zu leben, wie ihm es gefällt und wie es das Beste für dich ist. Ja, auch wenn du vielleicht 20, 22, 23 oder älter bist und sagst, warum bin ich immer noch allein? Warum hat Gott mir nicht mein Gebet erhört und mir schon einen Partner gegeben? Frage dich, warum bist du noch allein? Und lass dir zeigen, ja, Gott will das so. Es ist Gottes Plan für dein Leben und Gott gibt dir da besondere Gaben, ein besonders geistliches Geschenk, das du als Single leben kannst. Übrigens, auf dem Josia-Blog gibt es gerade einen aktuellen Artikel zu diesem Thema, sehr gut geschrieben, empfehle ich euch sehr zu lesen. Also dieser Vers 7, der macht deutlich, Gott gibt jedem an seiner Stelle eine besondere Gabe, damit er dort so leben kann. Und jetzt möchte ich euch noch ein paar Verse dazu lesen, ab Vers 17. Doch wie Gott es jedem Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er und so ordne ich es in allen Gemeinden an. Ist jemand nach erfolgter Bescheidung berufen worden, so ersuche er sie nicht rückgängig zu machen. Ist jemand in unbeschnittenen Zustand berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Beschnitten sei es nichts und unbeschnitten sei es nichts, auch ist auch nichts, wohl aber Gottes Gebote halten. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benutze es lieber, denn der Herr. Denn der im Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn, ebenso ist auch der berufene Freier ein Sklave des Christus. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. Brüder, jeder bleibe vor Gott in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Also hier werden natürlich ganz spezielle Beziehungen angesprochen, wir können jetzt nicht auf jede einzelne eingehen, aber das Prinzip, was Paulus hier deutlich macht, Gott hat dich in einen Stand berufen, du schlitterst nicht einfach irgendwie per Zufall durch dein Leben, sondern Gott hat einen Plan für dein Leben und er stellt dich an eine ganz bestimmte Stelle und dort gibt er dir die Gaben, die du brauchst, um dort zu stehen und du darfst dir dessen sicher sein, okay, jetzt bin ich alleine und das ist nicht aus Versehen passiert, das ist nicht, weil Gott meine Gebete nicht erhört, sondern das ist so, weil Gott etwas Gutes mit mir vorhat, weil Gott will, dass ich mich hier bewähre und dadurch im Glauben wachse. Also was Paulus will, ist, dass er dich in die Gegenwart zurückruft. Raus aus diesem traumhaften Wartezustand. Ich will irgendwann das und das haben. Ich will irgendwann endlich Partner und Gemeinschaft und Ehe und Sex und Kinder und was weiß ich haben. Und bis dahin bin ich in so einer Wartementalität und versuche mich abzulenken und irgendwie eben das Leben zu nutzen, aber trotzdem sehe ich nur mein Ziel, sondern Paulus sagt, lebe jetzt, lebe heute. Gott hat dich heute an diese Stelle gestellt und hat heute einen Plan mit dir. Und das ist ganz wichtig, wenn man Single ist, dass man das weiß. Nämlich die Zeit, die Gott alleine gibt, die sollst du nutzen zum geistlichen Wachstum. Und das möchte ich euch an weiteren Versen im 1. Korintherbrief deutlich machen, wo Paulus das wunderbar ausdrückt. Das sind die Verse 32 bis 35. 32 bis 35. Ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um euch um des Anstandes willen und damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Also es ist nicht schlecht, dass der Mann der Frau gefallen will und dass er für die Frau da ist. Das sagt uns Gott in seinem Wort. Und die Frau soll auch für den Mann da sein und dem Mann gefallen. Auch das sagt Gott uns in seinem Wort. Das macht eben eine Ehe aus. Aber Paulus sagt, wenn du Single bist, dann kannst du dein ganzes Leben voll in den Dienst Christi stellen. Dann hast du eine Zeit, wo du deine ganzen Ressourcen dazu gebrauchen kannst, im Glauben zu wachsen. Dann kannst du in deiner Beziehung zu Jesus wachsen. Weißt du, wenn du eine Beziehung zu einem anderen Menschen hast, dann musst du diese Beziehung pflegen und dann musst du darin wachsen. Und natürlich wirst du auch hier weiter in der Beziehung zu Gott wachsen, weiter im Glauben wachsen, keine Frage. Aber Paulus sagt, wenn du alleine bist, dann kannst du noch viel intensiver in deiner Beziehung zu Jesus wachsen. Und darum geht es in der Singlezeit. Wisst ihr, wenn ihr mal verheiratet seid, wenn ihr einen Partner habt, und wenn ihr erstmal Kinder habt, dann werdet ihr nicht mehr so viel Zeit haben zum Bibellesen, zum Beten, Freizeiten zu besuchen. Das ist einfach so. Ihr seid viel zu sehr beschäftigt mit den ganz alltäglichen Dingen des Lebens. Und ihr werdet Mühe haben, eure Gebetszeiten einzuhalten, eure Bibel jeden Tag zu lesen. Es ist ganz wichtig, dass ihr das weitermacht, dass das eure Ehe und eure Familie prägt, aber ihr werdet merken, so viel Zeit bleibt ja gar nicht. Aber jetzt, wo ihr alleine seid, geht es nicht darum, dass ihr sagt, hey, ich habe so viel Zeit, ich kann den Job machen und ich kann hier noch mitfahren und ich kann auch die Tour machen und ich habe noch das Hobby und das Hobby und das Hobby, um meine ganze freie Zeit für mich zu füllen, sondern Gott sagt dir, ich schenke dir diese Single-Zeit, damit du vor allen Dingen eins machst, im Glauben zu mir wächst, in der Beziehung zu mir wächst. Also ich habe erst gesagt, die Ehe ist sie zeigt die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde. Sie ist dafür für die Fortpflanzung da und sie ist für die körperliche Intimität da. Und wenn wir jetzt auf das Single-Dasein schauen, dann gibt es auch drei Punkte, die gleichen Dinge. Erstens, man steht in einer umso engeren Beziehung zum Herrn. Ja, man zeigt nicht nur diese Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde, sondern man selbst steht in einer umso engeren Beziehung zu Jesus. Zweitens, man nutzt diese Kraft, die man dadurch gewinnt, um geistliche Frucht zu zeugen. Dein Leben soll nicht fruchtlos sein. Du sollst geistliche Frucht zeugen. Und drittens, man hat auch Intimität, aber geistliche Intimität. Und zwar mit Jesus. Und wisst ihr, wenn ihr so eure Singlezeit nutzt, dann ist das der beste Weg, euch vorzubereiten auf das, was danach kommt. Wenn ihr dann mal heiratet, dann ist es gut, wenn ihr fest im Glauben steht. Weil dann wird nicht nur Freude und Sonnenschein auf euch zukommen, sondern werden euch auch harte Momente auf euch zukommen. Und dann ist es wichtig, dass ihr umso fester im Glauben steht, umso fester bei Jesus seid. Die Single-Zeit, das ist keine Wartezeit, sondern das ist die Zeit, in der ihr euch vorbereitet auf eure Ehezeit. Und das ist ein Gnadengeschenk Gottes an euch. Nun, es gibt ein großes Problem für die meisten in der Singlezeit. Bei all der Freiheit, die man hat, bei all den Freizeiten, die man besuchen kann, bei all der Zeit, die ich mir fürs Gebet und fürs Bibellesen nehmen kann, es ist eben unser Bedürfnis nach Gemeinschaft, und zwar nach intimer Gemeinschaft, nach einer wirklich engen, intimen Freundschaft. Unser Bedürfnis, ja, unsere Sehnsucht nach einem Partner, die ist eben von Gott gegeben in uns drin, und die kommt nicht erst mit 25, wenn man sagt, jetzt habe ich meine Singlezeit ausgenutzt, jetzt stehe ich fest im Glauben, Herr, jetzt möchte ich heiraten, und dann kommt auch das Bedürfnis, sondern das ist ja da. Und das ist jetzt auch, was uns oft so sehr ablenkt, obwohl wir alleine sind, werden wir durch dieses Bedürfnis, durch unsere Sehnsucht so sehr abgelenkt, alles Mögliche zu machen, entweder uns abzulenken oder eben doch, um ständig sich Gedanken zu machen, ja, wer mit wem. Muss man auch immer ein bisschen, ja, ihr wisst, wir wollen ja wissen, wie das hier vorwärts geht, aber trotzdem. Ja, dieses Bedürfnis, diese Sehnsucht ist in uns da. Was gibt die Bibel uns da an die Hand? Gott lässt euch da nicht einfach stehen und sagt, ja, kümmere dich, sagt er eben nicht, sondern er gibt uns hier mehrere Antworten. Die erste Antwort könnte man so formulieren, tendenziell sollt ihr heiraten. Ja, wenn ihr dieses Bedürfnis habt, heiratet. Das sagt Paulus ja hier ganz deutlich in Kapitel 7 am Anfang. Es ist gut, keine Frau zu berühren, um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Und dann kommt es nochmal, wo Paulus sagt, bevor ihr vor lauter Begierde, vor lauter Leidenschaft verbrennt, bevor ihr in Sünde fallt, dann heiratet ihr. Gut, okay, ja, das ist ja das Ziel, aber ich habe ja gerade gesagt, die Singlezeit, die ist schon ganz bewusst vor dieser Zeit, wo man verheiratet ist. Ich will nur sagen, das ist eine Antwort und die kommt natürlich dann irgendwann. Das gilt jetzt besonders für die, die eben schon ein Paar sind und auch schon in der äußerlichen Situation und auch im innerlichen Reifezustand, dass sie heiraten könnten und die sich dann einerseits verzehren und gar nicht wissen, wie sie noch den Abstand, den nötig erhalten können, und andererseits sich aber sagen, ja gut, aber du musst noch fertig studieren und ich muss noch mindestens so und so viel Geld verdienen und das Haus muss auch noch fertig gebaut sein und dann können wir irgendwann heiraten, wenn wir 35 sind. Ja. Da sagt Gott uns ganz deutlich, Leute, wenn ihr soweit seid und wenn es deutlich ist, dass ihr heiraten sollt, dann heiratet. Zögert das nicht ohne Ende hinaus, aber ihr seid ja alle sehr jung, also das sage ich nur für eure Zukunft. Ja? Nehmt mich jetzt nicht wirklich, geht nach Hause und macht den Termin beim Standesamt klar. Wartet damit noch, hört das auf das, was ich euch jetzt noch zu sagen habe. Nun, wie gehen wir mit unserer inneren Sehnsucht nach Partnerschaft, nach Gemeinschaft, nach Sexualität um? Wisst ihr, was ganz, ganz wichtig ist für eure Ehe, für eure Ehegemeinschaft? Für euren späteren Ehepartner, für den ihr ja lieben werdet, für den ihr da sein wollt, für den ihr nur das Beste tun wollt. Für all das ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr rein seid, dass ihr rein in die Beziehung, in die Ehe geht. Das geht hier um körperliche und geistliche Reinheit. Gott sagt es uns eben gerade an dieser Stelle hier, Kapitel 7, 1 bis 4, der geschützte Raum für Sexualität ist die Ehe. Und zwar nur die Ehe. Nicht die Verlobungszeit, nicht die Freundschaftszeit, sondern die Ehe. Und ihr werdet umso gesegneter sein, wenn ihr in der Ehe, in Reinheit, diese Sexualität ausleben könnt, nach Gottes Willen. Und wenn ihr das in der Ehe machen wollt, dann müsst ihr vorher das schon drauf haben. Natürlich wachsen wir immer weiter, aber wenn ihr vorher sagt, naja, bis ich verheiratet bin, kann ich noch in gewisser Weise mir verschiedene Sachen erlauben, kann ich noch ein bisschen die Grenzen des Rein- und Unreinseins, ja, sexuelle Unreinheit, dass ich da in vielen Bereichen zu weit gehe, das geht doch, aber wenn ich dann heirate, dann muss natürlich alles glatt laufen. So wird es nicht laufen. Wenn du vorher in deiner Singlezeit nicht geistig reifst und auch dich lernst, selbst zu beherrschen und vor allen Dingen Reinheit erlernst, rein in Gedanken, rein in deiner Körperlichkeit, dann wird es dir in der Ehe umso schwerer fallen. Also Treue in der Ehe, Reinheit in der Ehe, in diesen Beziehungen ist unabdingbar. Eine Ehe ohne Treue, was ist das? Das ist eben keine Ehe mehr, dann wird die Ehe gebrochen. Und wenn ihr eure Ehe in Treue leben wollt, wenn ihr dazu fähig sein wollt, und glaubt nicht, ihr seid dazu fähig, aber ich bin so verliebt und die Frau ist so toll oder der Mann ist so toll und dann heiraten wir und dann ist alles super. Und wenn wir hinbekommen, wird es noch mehr super. Denkt nicht, dass ihr so toll seid. Sondern diese Treue und diese Reinheit, die ihr in der Ehe braucht, die müsst ihr vorher in eurer Singlezeit erlernen. Und das könnt ihr, wenn ihr in eurer Beziehung zu Jesus wächst. Das könnt ihr, wenn ihr im Glauben wächst, wenn ihr euch darauf konzentriert. Wenn ihr euch die ganze Zeit darauf konzentriert, wen könnte ich heiraten und wie muss der Mann oder wie muss die Frau sein, die ich mir vorstelle, dann wird es schwer fallen, euch vorzubereiten auf diese Zeit. Wenn ihr euch aber auf eure Beziehung zu Jesus konzentriert. Und wie kann ich im Glauben wachsen? Wie kann ich ihm dienen? Wie kann ich in meiner Liebe zu ihm wachsen? Dann werdet ihr euch in der rechten Art und Weise vorbereiten für die Ehe. Und wisst ihr, warum das so ist? Warum Sex in die Ehe gehört? Warum das so wichtig ist? Und warum wir das vorher lernen müssen? Das schreibt uns Paulus hier. Es steht nämlich folgendes. Das ist was Wunderschönes eigentlich. Nämlich was eigentlich. Das ist so. Vers 3. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Ebenso auch die Frau dem Mann. Also da geht es um Sexualität. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Vers. Vers 4. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib. Die Frau verfügt nicht selbst über ihre Geschlechtlichkeit, über ihre Sexualität. Sondern wer? Der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch nicht der Mann über seinen Leib, sondern wer? Die Frau. Eure Geschlechtlichkeit, eure Sexualität, die gehört nicht euch, die ist nicht für euch da, die ist nicht für eure Selbstbefriedigung da, sondern die ist für euren Mann oder eure Frau da. Die gehört ihm. Wenn er noch keinen habt, dann wird sie mal dem gehören, den ihr mal habt. Und darum gehört Sex in die Ehe. Weil alles, was mit deiner körperlichen, geschlechtlichen Befriedigung zu tun hat, deinem Mann oder deiner Frau gehören wird und nicht deinem Verlobten oder deinem Freund oder irgendjemand. Aber es ist doch genial, dieser Vers, ja? Die ganze Geschlechtlichkeit der Frau gehört dem Mann und des Mannes gehört der Frau. Ja, Gott beschenkt euch miteinander auf wunderbare Art und Weise. Und ihr werdet dieses Geschenk in rechter Art und Weise in Dankbarkeit annehmen, wenn ihr es eben in diesem Rahmen gebraucht und seht, den Gott dafür gegeben hat. Und wenn das so ist, wenn es also wichtig ist, dass wir in unserer Singlezeit vor allem das lernen, treu zu sein, treu zu Gott und treu zu meinem späteren Ehepartner. Das muss ich in meiner Singlezeit schon lernen, weil ich hier mich reinhalte, sauber halte. dann bedeutet das nicht nur, dass ich versuche zu vermeiden, keinen Sex vor der Ehe zu haben, sondern das geht weit darüber hinaus. Ihr solltet auch alles versuchen zu vermeiden, was euch irgendwie in diese Richtung führen kann. Ja, wenn Paulus hier davon spricht, dass die Geschlechtlichkeit dem Mann, dem Geschlecht und der Frau gehört, jeweils umgekehrt, dann redet er hier nicht nur von Geschlechtsverkehr, sondern dann redet er von allem, was dir körperliche, ja, geschlechtliche Befriedigung gibt. Also das ist so, dass Männer mit ihren Blicken auf Frauen blicken und dadurch schon in gewisser Art und Weise sexuelle Befriedigung bekommen. Ja, das ist so. Man kann drüber lachen, aber es ist so. Und das ist bei Frauen genauso. Frauen vielleicht nicht so sehr über die Blicke, aber Frauen haben andere Art und Weise, wo man schon in gewisser Weise, wo es schon beginnt, dass man sexuelle Befriedigung bekommt. Ich versuche das nochmal ein bisschen weiter auszuführen. Für manche ist es überhaupt kein Ding, wenn man zusammen ist, Händchen zu halten, sich zu umarmen. Aber für viele ist es schon, dass man dadurch, dass da was passiert, ja, dass man dadurch angeregt wird. Ja, für manche ist es halt kein Ding, sich schon mal vor der Verlobungszeit oder vor der Ehe zu küssen. Ja. Aber wenn man dann übereinander herfällt und sich kaum noch voneinander lösen kann, dann hat man schon eine gewisse Grenze weit übersprungen oder überrannt, in der man ja seine Begierden versucht zu stillen. Also es ist nicht erst der Punkt erreicht, wenn ihr tatsächlich Geschlechtsverkehr habt, sondern weit vorher. Und wenn ihr Treue lernen wollt, wenn ihr rein sein wollt für euren Ehepartner, dann müsst ihr das jetzt lernen, indem ihr wirklich von vornherein sagt, alles was mit meiner Geschlechtlichkeit, mit meiner geschlechtlichen Befriedigung, mit diesem ganzen Bereich zu tun hat, das ist mal für meinen späteren Partner. Und ich versuche das jetzt reinzuhalten. Und das hat jetzt eben ganz viel damit zu tun, wie ihr miteinander umgeht, wie die Jungs mit den Mädchen, wie die Mädchen mit den Jungs umgeht. Das betrifft jetzt die Art und Weise, wie ihr euch kleidet. Ja, das hat was damit zu tun, ob ihr Begierde beim anderen erweckt. Ja, wenn Jungs vor allem über die Augen schon sozusagen Bilder aufsaugen und Begierde verspüren, dann hat das unheimlich viel damit zu tun, wie ihr euch kleidet. Es hat was mit euren Worten zu tun, wie rede ich mit dem anderen. Es hat was zu tun, wie ich mit dem anderen umgehe. Ja, was sende ich für Zeichen aus? Auch wie wir uns berühren. Ja, man kann sich nebeneinander sitzen und hält so. Man ist eng zusammen, man hält so ein bisschen Abstand, man kann aber auch immer darauf ankommen lassen, dass man sich irgendwo irgendwie berührt. So. Ja, so ganz locker. Jetzt ist aber ein großes Thema platonische Freundschaften. Und die Frage war, geht das? Es muss doch gehen. Nun wisst ihr, eine platonische Freundschaft zwischen einem Mädchen und einem Jungen zu führen, ist kein optimaler Weg, um sie für eine Ehe vorzubereiten. Ist kein optimaler Weg, um Treue zu lernen. Um rein zu bleiben. Was ist eine platonische Freundschaft? Das habe ich mich auch immer gefragt. Wer kann uns erklären, was eine platonische Freundschaft ist? Frau Liene?
Einfach eine Freundschaft wie zwischen Mädchen und Jungen und Jungs. Also auf Basis einer Freundschaft wirklich auf die Basis.
Okay, gut. Gottfried?
Das ist die eine Variante, aber die eigentliche Variante ist wohl eher, dass es eine Liebesbeziehung ist. Bloß ohne Körperkontakt. Es geht über Freundschaft, Jungs, Mädels, hinaus. Es ist eine Liebesbeziehung ohne Körperkontakt.
Also ich würde auch sagen, eine platonische Freundschaft ist mehr als, ja, wir sind halt alle irgendwie Freunde, wir kennen uns. Sondern eine platonische Freundschaft ist, wir haben eine etwas engere Beziehung und versuchen noch eine noch engere Beziehung zu vermeiden, ja, körperlichen Kontakt und so weiter. Also wie ihr auch immer platonische Freundschaft definieren wollt, was ich euch damit sagen will, ist, es ist nicht hilfreich für euch, rein zu bleiben und Treue zu erlernen, wenn ihr in der Beziehung zum anderen Geschlecht zu weit geht. Sondern im Gegenteil, ihr solltet versuchen, da den richtigen Abstand zu halten. Das heißt nicht, dass ihr als Jungs jedem Mädchen die kalte Schulter zeigen müsst und die coolsten der Welt sein müsst. Und umgedreht müsst ihr als Mädchen auch nicht so tun, als ob ihr mit keinem Jungen Kontakt haben wollt, weil er überall steht. Ja? Ihr könnt freundschaftliche Beziehungen haben. Aber ihr dürft nicht zu weit gehen. Und dieses zu weit, das beginnt nicht erst irgendwo, wenn man schon auf der Hollywood-Schaukel zusammenliegt und sich kaum noch voneinander abhalten kann, sondern es beginnt schon viel, viel früher. Das will ich euch damit sagen. Wir denken, angeregt natürlich durch das, was wir in Medien, Rundfunk und durch unsere Klassenkameraden überall sehen, durch die Filme, die wir sehen, hey, das ist so normal, du kannst das alles machen, das ist alles easy, locker, cool. Aber wenn ihr mal einen biblischen Maßstab betrachtet, was die Bibel sagt, dann ist es eben überhaupt nicht easy und cool und locker, so wie man oftmals mit einem anderen Geschlecht umgeht. Ihr müsst immer im Blick haben, es geht in eurer Single-Zeit zuallererst in eurer Beziehung zu Jesus. Darin müsst ihr wachsen. Und das ist das Beste, was ihr für euren Ehepartner mal tun könnt. Wenn ihr jetzt die Zeit nutzt, im Glauben zu wachsen, dann ist das Beste, was ihr für eure Ehe, für eure Kinder, für eure Familie tun könnt. Wenn ihr euren Mann und wenn ihr eure Frau liebt, die ihr mal bekommt, das klingt ein bisschen komisch, aber so ist es ja, dann tut jetzt wirklich das Beste für sie. Das sage ich auch den jungen Paaren, den Paaren, die eben in Freundschaft zusammenkommen oder auch den Verlobungspärchen. Wenn ihr den anderen wirklich liebt, dann tut wirklich aus Liebe das Beste für ihn. Und das Beste für ihn ist eben nicht, dass ihr viel zu eng zusammenkommt aus lauter Liebe, und das Beste für den anderen ist, dass ihr Abstand haltet, dass ihr Grenzen setzt, dass ihr euch an Regeln haltet und dass ihr gegenseitig euch darin unterstützt, diese Regeln einzuhalten. Also meine Frau und ich, wir haben uns als Regel gesetzt, dass wir uns nicht großartig berühren und auch nicht küssen, bevor wir verheiratet sind. Für uns war eigentlich einfach klar, ja, wir lieben uns und wir werden mal zusammen sein, aber das ist uns jetzt viel zu heikel und das haben wir als Regel festgesetzt und das war dann für beide einfach, den anderen auch darin zu helfen. Ja, das gilt jetzt für euch, der Mann hat die Verantwortung, das habe ich euch ja schon öfters gesagt, der Mann hat die Leitungsverantwortung in der Ehe, aber auch schon in der Verlobungszeit und auch schon davor, einfach weil er ein Mann ist. Und es ist gut, wenn ihr die Regeln festsetzt und euch Frauen sage ich, es ist seid dankbar, wenn der Mann das so macht und helft dann dem Mann, diese Regeln einzuhalten, denn der Mann kann vielleicht die Regeln festsetzen, aber er hat nicht die Kraft dazu, diese Regeln zu halten. Ja, der Mann ist voller Leidenschaft.
Von mir? Also ich finde, dass es wichtig ist, nochmal darauf einzugehen, dass man sich nicht zu sehr auf seine menschlich gesetzten Regeln verlassen sollte. Also nicht eine Regelliste machen und sich dann nur darauf verlassen sollte, weil man sollte ja hauptsächlich auf Gott verlassen und das macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn man noch so viele Regeln hat und sich dabei nicht auf Gott konzentriert.
Genau, deshalb zuallererst eine Beziehung zu Jesus. Auch wenn ihr jetzt in einer Beziehung lebt, weil ihr hoffentlich das geprüft habt vor Gott und mit euren Eltern gesprochen habt oder mit Freunden oder mit euren Ältesten in der Gemeinde, diese Regeln, das sind alles Stützen, das sind Hilfen für euch. Ja. Man baut mit solchen Regeln so ein paar Zäune auf. Die Zäune, die können euch nicht daran hindern, alle Zäune durchzurennen. Aber über jeden Zaun, über den ihr klettern müsst, wenn ihr umrennt, merkt ihr, oh, da war ja was. Aber hauptsächlich geht es natürlich darum, dass ihr in eurer Beziehung zu Jesus ist. Auch wenn ihr jetzt schon im Pärchen seid oder verlobt seid, nutzt diese Zeit der Singlezeit, um eure Beziehung zu Christus zu wachsen. Er wird euch dann leiten. Er wird euch durch sein Wort Weisheit geben. Und wird euch dann bewahren in der Versuchung. Die Bibel, die geht sogar so weit, dass sie für Männer besondere Regeln gibt und für Frauen besondere Regeln. Und ich möchte jetzt darauf nochmal eingehen. Ich habe das schon eigentlich ein bisschen erwähnt, aber ich möchte euch nochmal anhand der Bibel deutlicher machen, dass es wirklich so ist. Das Buch der Sprüche. Ich hoffe, ihr habt das alle schon gelesen. Wenn nicht, lest dieses Buch. Lest es immer wieder. Und streicht euch mal alle Verse darin rot an, die mit dem Thema Sexualität und Beziehung und Freundschaft zu tun haben. Streicht euch diese Verse rot an und dann lest einfach nur diese rot angestrichenen Verse hintereinander durch. Und lernt daraus. Und das ist gerade an euch Männer gerichtet. Ja, in dem Buch der Sprüche geht es natürlich an überhaupt an junge Menschen, aber an vielen, vielen Stellen geht es um junge Männer. Das letzte Kapitel in den Sprüchen geht es dann um Frauen. Kommen wir dann gleich noch dazu. Nun, das Hauptthema, was dort angesprochen wird und auch darüber hinaus an anderen Stellen, zum Beispiel in den Briefen von Paulus an Timotheus, an diesen jungen Pastor, ist was? Ist das Thema sexuelle Verführung, sexuelle Reinheit. Das ist eben das das Hauptversuchungsfeld des Mannes. Ja, Warnung vor Ehebruch, Warnung vor Unzucht, Warnung vor sexueller Unreinheit. Und immer wieder der Kampf um Reinheit. Und ihr werdet in diesem, zum Beispiel im Buch der Sprüche, aber auch an anderen Stellen, Hinweise, Tipps finden. Ja, Gott gibt uns vor, mach es so, mach es so, mach dir einen Plan. Mach dir eine Strategie. Stolper nicht so durch dein Leben und denk, es wird schon alles so werden. Ich bin ja mannhaft genug. Das Problem ist, ihr seid viel zu mannhaft genug, dass ihr in alle möglichen Versuchungen hineinfallt. Ich kann jetzt heute wegen der Zeit nicht so intensiv darauf eingehen, aber es gibt gute Lektüre und vor allem gibt es die Bibel, lest darin. Da gibt es natürlich auch Themen, die andere Themen, die wichtig sind, der Alkoholmissbrauch, Faulheit und so weiter. Aber immer wieder der Schwerpunkt auf dem Thema Sexualität, sexuelle Verführung. Und dann der Aufruf, ihr Männer, wisst ihr, was ihr lernen müsst? Selbstbeherrschung. Ihr müsst euren Leib beherrschen. Das lernt man natürlich durch Sport, durch Training. Aber das lernt man vor allen Dingen, indem man hier im Kopf, im Geist lernt, sich selbst zu beherrschen. Wenn ihr mal ein guter Ehemann sein wollt, wenn ihr mal in der Ehe gute Väter sein wollt, wenn ihr diese Führungsposition dort einnehmen wollt, dann müsst ihr jetzt lernen, euch selbst zu beherrschen. Und ihr werdet das lernen, wenn ihr Demut lernt. Und auch das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema für Jungs, demütig zu sein. Ja, das ist wirklich demütig, Demut zu lernen. Ja, das könnt ihr euch, darum müsst ihr bitten, darum müsst ihr Gott bitten. Der normale Mann, der normale Junge, der geht eben erstmal davon aus, dass er der Macher ist und alles kann. Ja? Und es ist ja auch so, aber doch nicht. Nein, das ist nicht so. Ihr müsst Demut lernen. Wenn ihr seid dazu berufen, Leiter zu sein. Ihr seid dazu berufen, in der Ehe zu führen. Und wenn ihr das tun wollt, dann müsst ihr vorher lernen, euch selber unterzuordnen. Das schreibt Paulus. Ordnet, das schreibt an die jungen Männer. Ordnet euch den Ältesten unter. Und für euch alle gilt, geht zuvorkommend miteinander um. Kleidet euch in Bescheidenheit. Ihr Männer. Kleidet euch in Bescheidenheit. Nehmt euch zurück, beherrscht euch. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Lernt jetzt in eurer Singlezeit Demut, lernt Selbstbeherrschung und dann wird Gott euch die Kraft dazu geben, später mal leiten zu können. Gut, kommen wir zu den Mädchen. Wenn man in die Bibel schaut und fragt sich, was hat Gott den Frauen, den jungen Frauen besonders, was wird da für ein Thema besonders angesprochen, dann ist es nicht so sehr das Thema sexuelle Verführung, aber es ist ein anderes Thema, was sehr damit zu tun hat. Es ist tatsächlich das Thema, wie ziehe ich mich an? Also, interessant, wenn die Bibel mal was zum Thema junge Frau sagt, dann redet sie meistens darüber, wie ihr euch anzieht. Und wisst ihr, das passt ja irgendwie zusammen. Beim Mann ist es das Thema die sexuelle Verführung. Und der Mann wird sehr durch das Äußerliche angesprochen. Und bei der Frau ist es das Thema, wie kleide ich mich? Ja, merkt ihr, irgendwie harmoniert das. Das ist wunderbar, dass das harmoniert, denn in der Ehe ist es ja auch dann auch am richtigen Fleck. Aber vorher ist es wichtig, dass wir auf beiden Seiten lernen, Rücksicht auf den anderen zu nehmen. Das Thema Selbstbeherrschung ist deshalb auch ein ganz wichtiges Thema für euch junge Frauen. Ja, genauso möchte ich, dass die Frauen sich verantwortungsbewusst und zurückhaltend schmücken. Dort geht es eben auch um das Verantwortungsbewusstsein, um die Zurückhaltung, um die Selbstbeherrschung. Ich lese uns mal die Stellen vor. Also das könnt ihr euch aufschreiben, 1. Timotheus 2, Vers 9 und 10. 1. Timotheus 2, Vers 9 und 10. Und genauso möchte ich, dass die Frauen sich verantwortungsbewusst. Ja, für wen tragt ihr denn Verantwortung, ihr Frauen? Für euch selbst, dass ihr euch nicht erkältet? Nee. Ihr habt Verantwortung, den Männern zu helfen, nicht in diese Versuchung, diese sexuelle Versuchung zu führen, nicht in Begierden zu fallen, nicht ständig diesen Kampf zu haben, oh, ich weiß gar nicht, wo ich mit meinen Augen hingucken soll. Die Männer, die wollen rein in die Ehe, die wollen Treue lernen. Und ihr könnt ihnen dazu helfen. Ihr könnt diesen Männern hier helfen, gute Ehemänner zu werden, schon bevor ihr mit ihnen in der Ehe seid, indem ihr euch richtig kleidet, sodass ihr den Männern eben nicht so schwer macht, sondern leicht macht. Ja, verantwortungsbewusst und zurückhaltend schmücken und mit ihrer Kleidung keinen Anstoß erregen. Ja, hier geht es nicht darum, dass ihr zerrissene Jeans tragt oder sowas, ja, dass man irgendwo Anschluss erregt, weil man eine zerrissene Jeans oder einen zu kurzen Rock im Gottesdienst anhat. Hier geht es darum, dass man es dem Mann einfach macht, dass man dem Mann hilft. Sie sollen sich nicht durch aufwendige Frisuren, Gold und Perlen oder kostspielige Gewänder auf sich aufmerksam machen. Ja, da merkt man, wohin es geht. Auf sich aufmerksam machen. Sondern sie sollen sich dadurch auszeichnen, dass sie Gutes tun. Das ist der wahre Schmuck von Frauen, die sich zu Gott bekennen und ihn ehren. Ja, ihr dürft auf euch aufmerksam machen, ihr Frauen. Aber in einer anderen Art und Weise, als ihr das vielleicht denkt. Nicht dadurch, dass ihr besonders schick gekleidet seid, besonders aufreizend gekleidet seid, dass ihr die Schönste unter den Frauen hier im Kreise seid und alle Männer definitiv auf euch schauen müssen. Dadurch sollt ihr euch nicht auszeichnen. Dadurch sollt ihr nicht auf euch aufmerksam machen, sondern wodurch? Dass ihr euch zu Gott bekennt, dass ihr Gott nachfolgt. Wieder, dass ihr in eurer Beziehung zu Christus wachst. Weise Männer, gute Männer, Männer, die ihr mal heiraten wollt. Die schauen weg, wenn ihr euch zu aufreizend anzieht, und die beobachten euch aber, wie ihr im Glauben lebt, wie ihr Christus nachfolgt, wie ihr in der Gemeinde dient. Darauf schauen die, danach suchen die sich die Frau aus. Jedenfalls sage ich den jungen Männern das, dass sie darauf schauen sollen. Und ihr macht das so, oder? Sehr gut. Eine andere Stelle noch, 1. Petrus 3, 3 bis 6. 1. Petrus 3, 3 bis 6. Eure Schönheit soll nicht darin bestehen, dass ihr euer Haar aufwendig frisiert, Goldschmuck anlegt und kostspielige Kleider tragt. Das sind alles nur äußere Dinge. Die soll vielmehr von innen kommen und ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein, das den Blicken der Menschen verborgen ist. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. Ausgeglichenes Wesen. Ja. Auch die Frauen aus früherer Zeit, die ein geheiligtes Leben führten und ihre Hoffnung auf Gott setzten, schmückten sich auf diese Weise. Und dazu gehörte für sie, dass sie sich ihren Männern unterordneten. Sarah zum Beispiel nannte Abraham ihren Mann, Herr und brachte damit ihre Bescheidenheit zum Ausdruck, ihm zu gehorchen. Wisst ihr, dass ihr euch euren Mann unterordnen sollt, das gilt nicht erst, wenn ihr verheiratet seid, das gilt schon jetzt. Und ihr ordnet euch unter, indem ihr Christus nachfolgt und es den Jungs nicht so schwer macht. Um es mal ganz kurz zusammenzufassen. Wenn ihr jetzt diese Verse legt, dann solltet euch keine aufwendigen Frisuren machen und die Kleider und so weiter. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ihr denkt bestimmt, soll ich mir einen langen Rock anziehen, möglichst grau, Korklatschen, Frisur am besten noch unter der Haube und oben immer so ein Mäntelchen. Also wie muss ich mich dann kleiden, ja? So, hat jemand die Frauen hier gesehen auf der Freizeit? Nein, ich habe nur so graue Säcke gesehen. Das will Paulus und Petrus hier nicht sagen. Ja, die haben hier besonders Frauen vor Augen gehabt, die eben reich waren, die Gold und Perlen und alles Mögliche hatten, die sich wirklich extrem aufgemotzt haben und die dann zum Gottesdienst so gegangen sind. Ja, wie soll der Mann Gottesdienst feiern, wenn er dann sowas sieht? Wie soll er sich auf Gott konzentrieren, wenn so eine Frau vor ihm steht? Wie sollen sich die Männer im Gottesdienst wirklich Gott anbeten, wenn die Frauen mit solchen Rücken kommen? Oder so einem Ausschnitt. Wisst ihr, es geht hier nicht darum, dass ihr euch nicht schick machen dürft, dass ihr euch nicht fraulich anziehen sollt. Im Gegenteil, die Bibel sagt, ihr zieht euch fraulich an. Die Bibel sagt, ihr sollt Frauen sein und ihr sollt als Frauen erkennbar sein. Wisst ihr, ihr müsst begreifen, wo eure Schönheit liegt. Gott hat das so eingerichtet, dass ihr schön seid, weil ihr Frauen seid. Für den Mann gibt es nichts Schöneres als eine Frau. Ihr müsst also gar nicht euch sonst wie aufbrezeln, damit ihr den Männern gefallen könnt, sondern weil ihr eine Frau seid, gefällt ihr dem Mann. Das ist der Punkt. Also wo liegt euer Schwerpunkt? Um was geht es euch? Geht es euch darum, dass ihr auffallt, dass die Leute auf euch gucken, dass ihr die Schönste seid oder dass ihr die Begehrteste seid? Wo liegt eure Priorität? Oder geht es euch darum, dass ihr Christus gefallt? Und wisst ihr, wenn es euch darum geht, dass ihr Christus gefallt, dann werden die Männer erkennen, das ist eine Frau, die ich dann heiraten möchte. Es geht nicht um eure äußerliche Schönheit, ihr seid schön. Es geht um eure innere Schönheit, um eure geistliche Schönheit. Und dazu möchte ich jetzt nochmal ein Kapitel aufschlagen, was für euch Frauen natürlich ganz wichtig ist. Sprüche, Kapitel 31. Sprüche 31. Unter uns Theologen. Da gibt es so einen Spruch, was sucht man für eine Frau? Ich suche eine S31. Ja, das ist die Frau, die in diesem Kapitel beschrieben wird. Die S31, und ihr müsst versuchen, eine S31 zu werden. Ja? Sprüche, Kapitel 31, das ist so ziemlich in der Mitte von der Bibel, hinter dem Psalm kommen die Sprüche. Und von den Sprüchen das letzte Kapitel. Und da steht ganz am Anfang, da gibt also die Mutter eines gewissen Königs, der den schönen Namen Lemuel trägt, der also meinen Sohn hat und noch nicht weiß, wie er nennen soll. Lemuel, habe ich auch noch nicht gehört, da stelle ich jetzt mal dran. Also diese Mutter, diese Frau, die gibt jetzt ihm Hinweise darüber, wie muss denn die Frau sein. Und ich werde das Kapitel jetzt nicht lesen, ihr könnt euch das selbst durchlesen. In diesem Kapitel wird eine Frau beschrieben, die den ganzen Tag überarbeitet und nachdem sie das gemacht hat, arbeitet sie noch die ganze Nacht durch. Die schläft nie. Nachts, wenn die Kinder, die sie wunderbar erzieht, die wunderbar aussehen und gepflegt sind und gut gebildet sind, schlafen, dann fängt sie an, Gürtel zu stricken und die verkauft sie noch früh, wenn die Kinder in der Schule sind, auf dem Markt und verdient noch ein bisschen Zubrot für den Mann und überhaupt hat sie ein Benehmen, dass alle anderen Menschen in der Stadt Ehrfurcht vor ihrem Mann haben, weil sie sich sagen, oh, Hut ab von dir, du hast so eine tolle Frau. So soll es sein, ja? Sie sollen euren Mann ehren, weil sie einfach sehen, was hat der für eine tolle Frau. Das muss das Ziel sein. Aber wisst ihr, wie dieses Kapitel von dieser utopischen Frau abgeschlossen wird, die es eigentlich gar nicht gibt? Denn bisher, jedenfalls meiner Erfahrung ist so, ist es so, dass auch Frauen schlafen müssen. Also hier wird eine Frau beschrieben, die es so gar nicht gibt. Und natürlich muss die Frau schön sein und gut gekleidet sein. Sie spinnt sich also hier alle möglichen tollen Stoffe, die sie dann trägt. Aber wie wird dieses Kapitel abgeschlossen? Das ist jetzt wichtig. Sprüche Kapitel 31, Vers 29 bis 31. Viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen. Du aber übertriffst sie alle. Okay, er hat also eine gefunden. Hat viele tolle, hübsche Frauen kennengelernt, hübsche Mädchen, aber jetzt hat er eine gemerkt, die übertrifft alle. Das ganze Kapitel, was gerade kam, interessant, aber weißt du, jetzt kommst du und du übertriffst alles. Warum übertriffst du das alles? Viele haben sich als fleißig erwiesen, als schön, als handwerklich begabt und was weiß ich. Aber du übertriffst sie alle. Wer ist diese Du? Anmut ist trügerisch. Schönheit vergeht. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke, werden sie rühmen in den Toren. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, das ist die Frau, die alle übertrifft. Armut und Schönheit, wonach man vielleicht strebt und wenn man, wo man vielleicht denkt, das ist das, warum mich die Männer begehren und warum ich dann überhaupt mal einen Mann finde, das vergeht. Und wenn eure Beziehung darauf aufgebaut ist, dass ihr gut ausseht, dann hält die Beziehung 5 Jahre allerhöchstens. Weil dann werden wir irgendwann nicht mehr so aussehen wie eine 16- oder eine 20- oder eine 25-Jährige. Also, was soll denn eure Beziehung ausmachen? Eure Körperlichkeit? Nein, ihr müsst von Anfang an, und das schon jetzt, in eurer Jugendzeit, in eurer Singlezeit, darauf achten, dass ihr euch darauf vorbereitet, dass das eure Beziehung ausmacht. Dass es um die innere Schönheit geht. Um wirkliche Liebe, dass man sich wirklich für den anderen aufopfert. Nicht, weil er reich ist, weil sie gut aussieht, weil er sportlich ist, weil er ein gutes Studium hat, sondern aus einer bedingungslosen Liebe heraus. Weil sie meine Frau ist, weil sie mein Mann ist, die mir Gott gegeben hat. Und zum Schluss möchte ich euch, und damit dürft ihr mit euren Fragen wahrscheinlich nicht mehr kommen, weil wir schon seit einer Viertelstunde essen, aber zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Sachen geben, wie ihr eure Singlezeit ganz praktisch nutzen könnt. Ja, so wie ich das mit dem Thema Gebet gemacht habe, wie könnt ihr ganz praktisch jetzt anfangen zu beten. Hier auch ein paar praktische Hinweise. Bildet tiefe Freundschaften. Mit dem möglichst gleichen Geschlecht. Also... Wie gesagt, keine platonischen Freundschaften, die zu weit gehen. Bildet Freundschaften, bildet Jüngerschaften. Mädchen mit Mädchen, Jungs mit Jungs. Wo ihr euch helft, gegenseitig im Glauben zu wachsen. Achtet nicht nur in euren Freundschaften daraus, was hast du für ein neues Make-up, welche Musik muss man hören, was hast du da eingekauft und was weiß ich. Und die Jungs, ja, ich habe hier dieses Spiel und ich habe hier diesen sportlichen Erfolg. Was es auch immer da gibt, sondern betrachtet als wichtigsten Element in eurer Freundschaft, dass ihr euch dazu gegenseitig helft, geistlich zu wachsen. Und geht sogar so weit, das kann ich euch nur empfehlen, dass ihr euch gegenseitig als Rechenschaftspartner seht. Das ist sehr, sehr gut für euch, sehr wichtig. 2. Timotheus 2, Vers 22, könnt ihr euch dazu aufschreiben. 2. Timotheus 2, Vers 22. Ich weiß jetzt nicht, was dort steht, aber steht hier, das wird gut sein. Bildet wirklich Freundschaften, wo ihr euch gegenseitig eure Schwächen kundtut, wo ihr sagt, da habe ich zu kämpfen, da habe ich Versuchung. Und dann betet einander dafür und dann fragt euch ab, hey, wie sieht's aus? Bist du immer noch geistig? Bist du körperlich reich? Bist du treu? Bist du in deiner Beziehung zu Jesus gewachsen? Hältst du noch an dem Plan fest, regelmäßig zu beten? Hast du dieses Buch gelesen? Lass uns zusammen dieses Buch lesen und uns darüber austauschen. Betrachtet eure Freundschaften als eine Gelegenheit, dass ihr euch gegenseitig helft, im Glauben zu wachsen und Treue zu lernen. Dafür sind die Freundschaften da, die ihr jetzt in der Singlezeit habt. Später wird mal euer Mann oder eure Frau euer bester Freund im Leben, mit dem ihr alles austauscht. Und jetzt braucht eure ganz normalen Freundschaften dazu, geistlich zu wachsen. Gott hat uns zueinander gestellt, in der Gemeinde zusammengestellt. Gott will, dass wir Freundschaften bilden, gerade dafür. Das ist der erste Punkt, gute Freundschaften. Der zweite Punkt, beschäftigt euch mit dem Wort. Das ist ja immer das Wichtigste oder immer wieder ein Punkt. Seht das als ein Auftrag in eurer Singlezeit, dass ihr euch mit dem Wort Gottes beschäftigt. Und darüber hinaus nutzt eure Zeit, um andere gute Bücher zu lesen. Es gibt dieses Timotheus-Magazin. Es gibt den Josia-Blog. Es gibt viele, viele Bücher. Fangt mal mit so einem Magazin, fangt mal mit dem Blog an, ihn regelmäßig zu lesen. Gewöhnt es euch an und nutzt jetzt die Zeit, theologische Literatur, geistliche Literatur zu lesen. Lest nicht nur irgendwelche Sparten, irgendwelche Romane oder guckt nicht nur Filme. Ihr habt jetzt eure Singlezeit. Das ist ein Gnadengeschenk Gottes an euch. Er schenkt euch diese Zeit. Wirklich Zeit, die ihr dafür nutzen könnt. Macht es euch zur Gewohnheit. Ich lese 2 Artikel in der Woche. Ich lese pro Jahr so und so viele Bücher. Ich nutze die Zeit, um geistig zu wachsen. Dafür habt ihr sehr viele gute Möglichkeiten. Fangt an mit dem Blog. Fangt an mit diesem Gebetsbuch. Ich weiß nicht, womit ihr eure Freizeit füllt. Viele, viele füllen viele, viele Stunden ihrer Freizeit mit Filme gucken. Und ich will nichts grundsätzlich gegen Filme gucken sagen. Aber vielleicht guckt ihr nur noch einen Film pro Woche. Das sind immer 50 Filme im Jahr. Und lest dafür einfach mal 2 Abende ein Buch. Also, ihr werdet nie wieder so viel Zeit in eurem Leben haben zu lesen, wie jetzt in eurer Singlezeit. Und dann aber wieder, gut, okay, wenn ihr Rentner seid. Aber wenn ihr Rentner seid, werdet ihr das Buch vor euch nehmen und nach Seite halb, also noch nicht mal eine, einschlafen. Also fangt an mit Lesen. Weißt du, die Artikel schreiben, die diese Bücher schreiben, ja, die sind total demotiviert, weil wir uns sagen, wer liest denn das Zeug? Die jungen Leute schicken sich SMS hin und her und Twitter und alles Mögliche, also möglichst nur noch Halbsätze, möglichst nur noch Stichworte und den Rest denkt man sich. Und wenn ich mehr will, dann gucke ich mir einen Film an oder ich mache Sport. Und wenn ich mehr Gemeinschaft haben will, dann und so weiter. Gehe ich zu weit, was auch immer. Fangt an mit Lesen und schreibt zum Beispiel mal in so einem Blog was rein, dass die Artikel schreiben, merken, da gibt es junge Leute, die lesen das. Die haben was zu sagen. Die freuen sich darüber, die sagen, das passt mir überhaupt nicht. Nutzt diese Zeit, um geistig zu wachsen, auch durch das Lesen über die Bibel hinaus von guter Lektüre. Und damit bin ich fertig. Außer vielleicht noch betet. Aber das habe ich ja schon gesagt.